Herzlich willkommen beim Employer Branding Podcast. Bei uns gibt es Inputs aus der Praxis, Innovationen und nachhaltige Ideen zur Entwicklung Ihrer Employer Brand. Ich bin Wolfgang Krappesch und wünsche viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen in dieser Episode des Employer Branding Podcasts zum Thema Modern Work. Anna Schnell ist bei mir zu Gast und berichtet uns von ihrer Tour rund um die Welt, bei der sie sich gemeinsam mit ihrem Partner Nils angesehen hat, wie Arbeit weltweit wahrgenommen wird. Wir sprechen dabei über folgende Themen. Wie wird die Bedeutung von Arbeit weltweit gesehen? Wo gibt es große Unterschiede? Welche Rolle spielt New Work weltweit? Wie wird mit Herausforderungen umgegangen und mit Fehlern? Und wo können wir uns für unsere Praxis noch etwas abschauen? Dazu erzählt uns Anna, wo sie nochmal gern arbeiten würde. Ich freue mich, dass Sie mit auf die Reise gehen. Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis. Wie wäre es, wenn Sie Ihren Arbeitgeberauftritt einem Check unterziehen könnten, der Ihnen sofort anzeigt, wo es Optimierungsbedarf gibt? Hier geht es konkret um die Stellenanzeigen, um Ihre Karriereseite oder die Kommunikation über Social Media. Das können Sie jetzt mit dem Employer Brand Check ganz einfach herausfinden. Ich habe aus dem gesammelten Know-how des Podcasts einen Check erarbeitet, mit dem Sie Stärken und Schwächen transparent aufzeigen und dann entscheiden können, welche Themen priorisiert werden müssen. Klingt spannend? Sie finden den Link zum kostenfreien Employer Brand Check in den Shownotes dieser Anzeige. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Employer Branding Podcast. Heute zum Thema Modern Work International. Und zu Gast darf ich dazu Anna Schnell begrüßen. Herzlich willkommen. Ich freue mich extrem, dass du da bist, Anna.
Hallo Wolfgang. Vielen Dank für die Einladung. Wie schön, dass wir uns in München kennengelernt haben und nun zusammensitzen.
Mega, mega, dass das in einem Podcast mündet und ich dir ganz viele Fragen stellen darf. Dich ganz kurz vorzustellen. Anna ist zertifizierte Business Coach, Trainerin von Soft Skills, Moderatorin mit über 10 Jahren Erfahrung. Und diese Erfahrung verbindet Anna mit ihren vielfältigen und internationalen Einblicken und Arbeitserfahrungen. Anna ist nämlich im Rahmen der Modern Work Tour in mittlerweile über 55 Ländern und 250 Unternehmen besucht und hat da Erfahrungen gesammelt. Unglaublich spannend, hat es in Sach- und Fachbüchern verarbeitet und ist natürlich gefragte Expertin, wenn es da um einen Einblick gibt. Und da freue ich mich auch schon besonders drauf, dass wir darüber sprechen. Vielleicht darf ich dich am Anfang bitten, uns mal einen Einblick zu geben. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, dass du um die Welt gearbeitet hast?
Ja, das ist damals 2017 schon entstanden. Ich bin ja mit meinem Mann gemeinsam gereist, mit Nils. Und da wir ja eben auch ein Paar sind und zufälligerweise am gleichen Tag Geburtstag haben, müssen wir immer unsere Geburtstage ein bisschen anders feiern vielleicht als andere. Und irgendwann haben wir uns entschieden, dass wir 3 Tage lang feiern, einen zusammen und jeweils den einzelnen. Und da sind wir immer in Städte gereist. Und zu dem Zeitpunkt waren wir vor allem in IT-Unternehmen in Deutschland unterwegs und die sagten dann so, da kennen wir wen in Barcelona, da müsst ihr mal hin das Team besuchen. Und wir so, ja, aber es ist doch Urlaub. Ja. Und dann klang das aber so gut, dass wir gesagt haben, okay, machen wir. Und dann haben wir das in Barcelona bei Skyscanner gemacht. Das war richtig, richtig toll. Das Jahr darauf haben wir es dann in Budapest gemacht. Das war auch richtig toll. Da waren wir bei Prezi, das ist eine Alternative zu PowerPoint. Mhm. Und dann saßen wir nach dem Workshop, den wir dort gemacht haben, beim Glas Weißwein in Budapest und haben gesagt so, boah, wenn das hier schon so cool funktioniert, wie funktioniert das eigentlich in der Welt? Und dann war die Idee geboren und ein Jahr später sind wir tatsächlich schon los.
Voll cool. Mega gut. So reingezogen worden durch tolle Erfahrungen und wo ihr dann gesagt habt, da darf es gern mehr dazu sein. Genau. Wie seid ihr das Ding dann angegangen?
Also erstmal haben wir erstmal grob geplant. Ne? Also insgesamt sind bei der Modern Work Tour nachher dann 3 Touren rausgekommen. Einmal eher so Richtung Asien bis nach Australien, über den Nahen Osten zurück. Beim zweiten Mal war es dann der afrikanische Kontinent. Dann kam eben die Pandemie. Dadurch mussten wir halt erstmal zwangsläufig nach Hause geflogen werden, richtig. Und dann sind wir so 1,5 Jahre später dann nochmal Amerikas angegangen. Und geplant, ja, also wir haben erstmal alles hier aufgegeben tatsächlich. Wir haben die Wohnung aufgelöst, Büroräume aufgelöst etc. und haben alles eingelagert und sind dann wirklich nur mit Rucksäcken, weil uns Rucksäcke am sinnvollsten erschienen damals, losgezogen. Und wie haben wir die Leute gefunden? Auf unterschiedliche Art und Weise. Zum einen haben wir nachgefragt in unserem Netzwerk, wo wir schon tatsächlich erstaunt waren, wie international das tatsächlich ist. Das ist, würde ich jedem empfehlen. Einfach mal guckt mal, wen habt ihr da und sprecht sie mal an. Dann haben wir natürlich sowas wie Kaltakquise gemacht. Da haben wir über LinkedIn natürlich akquiriert. Da haben wir immer geguckt, in welchen Ländern sind schon Unternehmen hervorgestochen. Gibt es Persönlichkeiten, die wir dort spannend finden, die wir dazu interviewen wollen? Und als wir dann vor Ort waren und die Leute verstanden haben, okay, wir wollen denen kein Training jetzt erstmal verkaufen, sondern einfach nur kennenlernen, wie machen die das, wie arbeiten die, was können wir eigentlich davon lernen? Das war nämlich noch so ein zweiter Teil. Mhm. Nicht nur wir bringen Expertise, sondern holen die eben auch mit zurück in den Dachraum. Mhm. Und als sie das dann geschnallt haben, dann haben sie gesagt, oh, ihr müsst noch die und die Person kennenlernen. Und dann sind wir halt weitergereicht worden. Mhm, und so okay. Waren quasi die Akquisewege dazu. Mhm,
cool. Also auch da hat es so einen Flow dann ergeben und so ein Geben und Nehmen. Wunderbar, das klingt ganz, ganz cool. Vielleicht darf ich dich gleich so mit einer übergreifenden Frage dazu befassen. Wenn du so den Begriff Arbeit nimmst im Vergleich, wie homogen ist denn da die Wahrnehmung über die Welt oder gibt es da große Unterschiede?
Gar nicht so. Also ich sage immer, wir haben mehr Gemeinsamkeiten gefunden, als dass wir Unterschiede gefunden haben, auch zwischen den Kulturen. Wir gehen es allerdings so ein bisschen anders an. Also wir agieren und reagieren auf bestimmte Fragestellungen oder Herausforderungen unterschiedlich. Während ich so, wenn ich so an Amerikas, also Lateinamerika, Zentralamerika denke, dann ist man viel bereiter, einfach auch ins Risiko zu gehen oder einfach mal auszuprobieren. Da ist das Scheitern noch gesellschaftlich gar nicht so, ja, so schwer, wie es vielleicht bei uns in Europa teilweise ist. Mhm. Aber sonst, wir haben mehr Gemeinsamkeiten gefunden und wir haben die letztendlich nachher auch aufbereitet in unserem Buch, die Modern Work Tour. Und da haben wir 9 Modern Work Prinzipien herausgearbeitet. Und das sind, ich glaube, das erste ist eins der wichtigsten, nämlich da geht es um Sinnzuschreibung, also der Arbeit einen Sinn geben. Und auch wenn man das jetzt vielleicht bei uns schon mal so mit so einem Augenverdrehen sich anguckt, ja, immer dieser Purpose oder so, ne? Manche können es schon gar nicht hören, für andere ist es immer noch neu. Aber es ist grundlegend, weil du ja auch übergeordnet gefragt hast, Menschen, die etwas bewirken wollen, Menschen, die erfolgreich sind, sehen immer darin eine Sinnhaftigkeit. Die schreiben ihrer Tätigkeit einen Sinn zu. Und ich denke sehr, sehr gerne hier an Hulan von Lamour aus der Mongolei. Die hat nämlich selber sehr starke Hautprobleme bekommen. Man muss dazu sagen, Ulaanbaatar ist eine der luftverschmutztesten Städte der Welt im Winter. Das heißt, viele Menschen haben tatsächlich Hautirritation, aber du hast zu dem Zeitpunkt, als sie angefangen hat, nichts ohne Chemie bekommen. Und dann hat sie ein erstes Natural Skincare Brand entwickelt mit Produktion oder Ressourcen aus der Mongolei. Die Produktion ist nur mit Frauen, es ist nachhaltige Verpackung und alle haben sie erstmal in ihrem Land für verrückt erklärt. Und sie hat da einfach wirklich so viel Sinn drin gesehen, den Menschen einfach eine gesunde Haut zu geben. Und wenn man bedenkt, dass die Haut unser größtes Organ im Körper ist, ist es vielleicht ja auch sinnvoll, das zu pflegen oder auch gesund zu halten. Und das finde ich einfach sehr beeindruckend. Also Sinnzuschreibung ist eins der Prinzipien. Ein anderes Prinzip, was sich auch weltweit ausschlägt, ist das ganze Thema, und das ist hier auch gerade sehr en vogue, sage ich mal, ist das Thema Vielfalt, Diversity. Also tatsächlich auch nochmal zu gucken, inwiefern können wir vielfältig mit den Menschen arbeiten. Also wir haben Menschen kennengelernt, die mit neurodiversen Personen arbeiten, die eben schauen, welche wirklichen Aufgaben können wir diesen Menschen geben, die sie dann aber auch mit Leidenschaft erfüllen, auch wenn sie vielleicht manchmal soziale Verhaltensweisen nicht ganz so überzeugend vielleicht oder gesellschaftsfähig rüberbringen, damit man eben da die Arbeitskontexte kreiert. Das war zum Beispiel in Kanada, in Vancouver. Und das ist zum Beispiel auch zu einer Maßnahme geworden, wie man eben den Fachkräftemangel tatsächlich auch nochmal in anderer Form in den Griff bekommt. Dass man halt eben schaut, was können diese Menschen für Aufgaben und wo kann ich sie reinsetzen? Denn wenn man etwas findet für diese Menschen, dann kannst du dir sicher sein, dass sie ihre Aufgabe sehr gewissenhaft erfüllen. Ja, und genau das Thema Nachhaltigkeit ist auch überall ganz, ganz wichtig, beziehungsweise auch viele Treiber. Huland hatte ich schon erwähnt, ne, mit der plastikfreien Verpackung. Aber wir haben überall auf der Welt Menschen getroffen, die gesagt haben, wir müssen darauf achten, dass wir den Planeten und die Ressourcen hier schonen. Und das ist besonders wichtig für zum Beispiel Uganda oder Ruanda in Afrika. Wenn man sich Afrika anguckt, werden diese Länder mit am schwersten betroffen sein vom Klimawandel. Aber das Ganze sieht man auch in Ecuador. Wir haben in Ecuador ganz tolle Reisetourismus auch kennengelernt. Costa Rica ist sehr bekannt auch für seinen nachhaltigen Reisetourismus und da auch die Angebote, die sie dort zur Verfügung stellen. Also ich glaube, das sind so Aspekte, die eben auch sehr, sehr wichtig sind. Aber insgesamt sind es halt 9, das sind jetzt einfach mal so 3 beispielsweise.
Ja, mega, mega. Vielen Dank dafür. Vielleicht, wir kommen sicher noch Zeit dafür, auch einige andere noch anzusprechen, aber ich finde es schon sehr faszinierend, dass Dinge, die, wo man so hin und wieder den Eindruck haben könnte, na, die sind so Trendthemen, die halt vielleicht von Beratungsunternehmen forciert werden, dass ihr die weltweit beobachtet. Gerade dieser Purpose, der in den Vordergrund gestellt wird, dass das eben nichts ist, wo man sagt, da will einem jemand was verkaufen und wir müssen jetzt da das nächste Beratungspaket buchen, sondern dass das tatsächlich überall spürbar wird, dass das halt ein Treiber ist. Und ich habe so den Eindruck, dass man die Dinge auch als wahr erkennt. Weißt schon, so wie du das erklärst, und auch an dem Beispiel der Dame, die eben aus der eigenen Problematik heraus dann eine Lösung findet, sagen, da wird niemand anzweifeln, dass das einfach ein irrsinniger Treiber ist und dass da die Widerstände, so groß sie auch sein mögen, einfach nicht groß genug sind, um sie aufzuhalten, weil sie eben ein Thema hat, das sie lösen will.
Und es steht. Und wenn das so eine Kraft auslöst, Wolfgang, ne, dann, weil wir diskutieren ja hier gerade in Deutschland, es ist alles schwierig, aber auch im Dach, ne, alle sind irgendwie on edge oder so. Wenn du plötzlich so eine Energie daraus ziehst, dass wenn du merkst, da gehöre ich hin, das will ich machen, das gibt mir wirklich Anerkennung, Bestätigung. Ich glaube, deswegen ist es so wichtig, einfach zu sagen, in dieser ganzen Purpose-Debatte, lasst uns wirklich gucken, was ist der Kern, und damit dann mit dieser Energie, die dann freigesetzt wird, mit der Kraft, die Mitarbeitenden vor allem dann auch erlangen, damit in die Krise zu gehen und damit auf die Krise zu reagieren und nicht wieder anfangen, alles kleiner zu machen, die Entscheidung wieder kürzer zu machen, die Türen zu verschließen und so. Also überleg mal, wenn wir diese Debatte einfach in eine Umsetzung bringen würden.
Ja, ja, ja. Weil es dann eben auch den zweiten Punkt, den du erwähnt hast, praktisch impliziert, dass man auf die Menschen zugeht und fragt, welche Bedürfnisse die haben, sei es da ein neurodiverses Spektrum, aber eigentlich ist jeder Mensch anders oder jede Personengruppe hat Besonderheiten oder Herausforderungen, sei es jetzt die alleinerziehende Mutter oder, keine Ahnung, der ältere Mitarbeiter oder auch, eigentlich braucht jede Gruppe da die Aufmerksamkeit, wo man fragen kann, um was brauchst du, um eben, wie du es gesagt hast, deinen Job rund ums Leben so zu gestalten, damit du dich halt voll einbringen kannst. Ich glaube, das trifft sehr oft zu. Ja, bitte, entschuldige.
Ja, also ich stimme dir da total zu. Das eine ist für mich eben im Unternehmen oder in Unternehmungen eben diese Räume zu schaffen, dass die Menschen eben auch mal gefragt werden und hingehört werden. Da erinnere ich mich super gerne an die Monolog-Sessions, die José aus Panama vom Popcorn Lab gerne macht. Der hört zum Beispiel in seinen mitarbeitenden Gesprächen die erste halbe Stunde erstmal nur zu und die Leute reden. Ne, das ist das eine, dass man diese Räume öffnet. Ich finde diese Methode fantastisch. Ich habe die auch schon ein paar Mal jetzt mit eingesetzt in meinen Beratungssessions. Das funktioniert richtig gut. Muss nicht sofort eine halbe Stunde sein, ne? Aber so mal 10 Minuten. Damit kann man gut anfangen. Und dann ist aber auch diese andere Ebene, denn dann das funktioniert beidseitig. Nicht nur die Räume sind zu öffnen, das kann das Unternehmen durchaus leisten, aber auch die Menschen müssen sich anfangen, mit sich auseinanderzusetzen, zu gucken, was sind denn die Bedarfe, denn das muss gut formuliert werden können. Nicht nur in dem Raum, sondern auch diese Bereitschaft, diese Proaktivität, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eben dann auch das zu kommunizieren, weil man den Eindruck hat, man hat hier einen Rahmen, dass ich darüber sprechen kann, was ist mein Bedarf hier eigentlich gerade im Unternehmen oder was brauche ich und was kann ich aber auch dafür eben geben und leisten. Ne?
Sven, wunderbar. Auch ein wichtiger Punkt, dass es kein einseitiger Prozess ist, wo man sagt, na, die Unternehmen sind schuld, die müssen jetzt sich anpassen, sondern eben, es ist ein Geben und Nehmen, es ist ein beidseitiges Zuhören und eben auch Verstärken der Entwicklung. Vielen Dank für das Herausstreichen des Punktes. Führt mich gleich zur nächsten Frage, auch so umspannend nochmal, weil das Thema New Work auch eine große Rolle spielt bei euren Beobachtungen. Wie zeigt sich denn das Bild von New Work weltweit? Spielt es überall so eine bestimmende Rolle, wie es jetzt gefühlt in Europa macht?
Interessanterweise gar nicht. Mhm. Also New Work, wenn wir jetzt das New Work-Verständnis nach Friedrich Bergmann nehmen, ne, ein starkes Ich, ein starkes Wir, eine starke Gesellschaft, Arbeit, die uns stärkt und dich krank macht und die Auseinandersetzung mit dem wirklich, wirklich wollen, dann ist das etwas, was wir im Dach diskutieren, ein klein wenig in Spanien, soweit ich das bisher sagen kann, und ein bisschen in den USA, weil der Friedhof eben ganz lange in den USA gelehrt hat. Mhm. Und sonst aber nicht. Also weder der Begriff ist gängig, noch die Zuschreibungen, die wir hier machen. Aber eben das ganze Thema wird mehr als Modern Work bezeichnet. Deswegen haben wir auch damals Modern Work als Titel für unsere Tour genommen. Oder als Future of Work. Damit wird ganz viel gearbeitet. Mhm. Und was aber darin interessant ist, dass ja, wenn wir uns nochmal zurück auf die Modern Work Prinzipien, wenn wir uns da nochmal drauf besinnen, dann ist ja Sinnzuschreibung etwas, was sehr stark mit Friedhof verbunden ist, mit New Work und auch dem Gedanken von New Work. Und trotzdem finden wir überall auf der Welt bestimmte Elemente, ne? Dass wir eben miteinander reden, dass wir lernen, dass wir nicht nur lernen, sondern unser Wissen auch miteinander teilen. Das sind ja auch große Aspekte, die Friedhof ja auch gesagt hat, ne? Macht die Produktion kleiner, guckt, wie könnt ihr in einen Transfer gehen mit eurem Wissen, damit wir eben alle richtigen Stellen bedienen können. Und das sind Sachen, die finden sich überall auf der Welt, wie ich ja eben gesagt habe, allerdings nicht unter der Begrifflichkeit. Also New Work oder Friedhof Bergmann, das war immer wer, wie. Wir haben hoffentlich einige Leute dazu angeregt, mal sich sein Buch zu kaufen und es zu lesen.
Wunderbar und ganz faszinierendes Feedback, nämlich, dass die Inhalte sehr wohl sozusagen vorhanden sind, aber die Begrifflichkeiten oder die, ich sag mal, die wissenschaftliche Benamsung da nicht die gleiche ist. Wunderbar, dass ihr da euch einen Überblick verschaffen konntet. Du hast schon erzählt, ihr habt ja ein Buch draus dann destilliert mit den neuen Prinzipien zu Modern Work abgeleitet. Gratulation an der Stelle und ein Lesetipp an alle Hörerinnen. Vielleicht darf ich dich dazu noch befragen, nämlich du hast schon gesagt, aktuell sind sozusagen die wirtschaftlichen Aussichten ja nicht super positiv und viele sind vielleicht so in der Haltung, Herausforderung, wie gehen wir damit um? Wie geht man denn weltweit mit Herausforderungen, mit Schwierigkeiten um? Gibt es da Zugangsweisen, die du spannend findest?
wie ja auch eben schon mal kurz angetickert, ganz unterschiedlich. Wenn ich an Krisen denke, denke ich sehr gerne an Continuum aus Kolumbien. Da haben wir den Geschäftsführer Sebastian getroffen. Und man muss wissen, Kolumbien ist sehr stark betroffen worden, auch im Bildungsbereich, was die Pandemie anging. Also viele Menschen, viele Unternehmen, auch IT-Unternehmen hatten es plötzlich recht schwer, weil die ganze Infrastruktur so ein bisschen zum Erliegen gekommen ist und eben auch es dadurch auch zu großen Engpässen kam, unter anderem auch für ein Continuum. Und die haben halt gemerkt, die Aufträge sehen sehr stark zurück und haben halt gesehen, die Zahlen gehen immer weiter runter. Und was macht man normalerweise, beziehungsweise was sehen wir bei uns in Europa? Die Türen werden wieder geschlossen, Entscheidungen werden wieder in nur ganz kleinen Gruppen irgendwo an der Spitze geführt. Sebastian hatte sich damals ganz bewusst für das Gegenteil entschieden. Er hat alles geöffnet. Also er hat Gespräche, Zahlen, Gehälter, Auftragslage etc. Also hat er alles aufgedeckt, hat er allen zugänglich gemacht. Und jetzt besteht ja immer quasi diese Angst bei uns, oh, da fallen die Leute in Schockstarre oder sie verlassen das Unternehmen. Mhm. Und das ist nicht passiert, nicht einmal. Also er hat tatsächlich gesagt, wir haben die Leute gehalten. Und sie haben angefangen, dadurch, dass sie alles aufgedeckt bekommen haben, zu schauen, wie können wir gute kreative Lösungen finden. Mhm. Und haben tatsächlich dazu beigetragen, dass sich das Unternehmen weiterentwickelt, dass das Unternehmen bis heute weiterhin besteht und jetzt mittlerweile auch wächst. Also die sind jetzt auch in Chile. Also auch sehr erfolgreich das ganze Thema Transparenz im Unternehmen wirklich gelebt und dadurch tatsächlich auch diese Kehrwende, ne, diese Wendung des Schiffes vollzogen haben. Bis auf eine Sache, da haben sie dann wieder nachkorrigiert. Und zwar, das war das ganze Thema Feedback. Also dadurch, dass sie auch diese Feedback-Gespräche auch offengelegt haben, in der Hoffnung, oh, man lernt voneinander, haben sie aber gemerkt, dass Feedback verseicht mit der Zeit, wenn wir es offenlegen. Denn wenn ich dir kritisches zum Beispiel Feedback gebe und dann da irgendwo steht und alle können es nachlesen, du solltest, keine Ahnung, deine Präsentationskompetenzen verbessern, dann könnte das ein schlechtes Licht auf dich werfen. Mhm. Und das wollen die Mitarbeitenden sich gegenseitig nicht antun, zumindest in dem Beispiel. Und deswegen verflachen sie ihr Feedback. Dadurch geht aber auch Weiterentwicklung wieder runter. Und deswegen haben sie es wieder geschlossen. Das heißt, diese Feedback-Gespräche sind wieder privat, beziehungsweise nur bestimmte Teile, die Person zurückgemeldet hat, die sie dann möchte, werden offengelegt und als Ziele oder Entwicklungsziele formuliert. Und das war ganz spannend zu sehen, dass eben so eine soziale Komponente plötzlich auch eine gegenwärtige Entwicklung machen kann. Ne? Dass man halt plötzlich doch die Entwicklung nicht mehr so vorantreiben kann, obwohl man sehr transparent ist. Also für mich zeigt das immer, nicht alles, was man transparent macht, ist nur gut. Also sei so transparent, wie dir gut möglich ist an der Stelle oder wie es auch für dein Unternehmen Sinn macht. Aber für eine Krise, für eine Herausforderung hat das da super funktioniert. Und auch sonst, also Menschen, ich denke da gerne auch an den Balkan, als wir in Sarajevo waren oder in Albanien, aber auch im Nahen Osten, im Libanon, haben wir viele, vor allem an der Stelle Startups gefunden, die zum Beispiel fremdländische Investments hätten bekommen können, was immer ein Mehrwert gewesen wäre für diese Unternehmen. Also mehr Geld, und dann eben auch die Möglichkeit, vielleicht auch in die anderen Länder dann zu gehen und ihr Unternehmen dort weiterzuentwickeln. Und diese Unternehmen haben sich immer sehr bewusst entschieden, das nicht zu tun, weil sie sagen, ich kann da in meinem Land oder in meiner Stadt nicht so viel Einfluss nehmen, nicht so viel Beitrag leisten. Deswegen haben sie sich immer für inländische Investments entschieden und sind halt im Land geblieben, obwohl die Voraussetzungen viel, viel schwerer waren. Das heißt, diese Resilienz war schon auch an den einen oder anderen Stellen sehr ausgeprägt mit einem ja, einem starken Bezug zum eigenen Land. Und das fand ich eben auch sehr spannend, zu sagen, ich könnte mein Unternehmen da besser, vielleicht schneller entwickeln. Ich wäre zwar einer von vielen, aber ich würde mehr Geld machen. Mhm. Aber mein Einfluss oder dort, wo ich den Beitrag leiste, wäre nicht mehr gegeben. Und das springt dann wieder zurück auf Sinn. Ne?
Ja, ja.
Wenn ich den Eindruck habe, ich kann zum Beispiel meiner Community nicht helfen, dann mache ich es eben auch nicht, beziehungsweise ab dann wird die Arbeit eben sinnlos für die Person und alles andere würde sich wahrscheinlich da wieder dran und drunter stellen. Genau, aber ansonsten kann ich nicht sagen, ob die Welt besser reagiert auf Herausforderungen. Ich würde aber behaupten, der größte Teil von den Ländern, die wir besucht haben, sind mutiger. Die sind bereiter, Fehler zu machen und hinzufallen und das ist okay.
Sehr, sehr spannend und vielen Dank für den Einblick. Ich finde das Beispiel mit der Transparenz unglaublich cool, weil es auch so einen Weg aufmacht, der offensichtlich sehr positiv gegangen werden kann und der dann auch wieder so ein Einbinden heißt. Nicht das Management trägt allein die Verantwortung und fällt allein die Entscheidungen, sondern sagen, alle sind informiert und können eben auch Ideen entwickeln und es wird zu einem gemeinsamen, ganz, ganz wunderbar. Und es führt uns zum nächsten Thema, weil du sagst mutiger, weil du sagst Thema Fehlerkultur, das sind andere offener und fehlerbereiter. Bei uns ist es ja so, ich merke das gerade bei meiner Tochter, die jetzt in der ersten Klasse ist, dass die Lehrerin macht das ganz, ganz toll, aber dennoch werden die Fehler halt mit Rot eingekreist und es sind halt dann Fehler und es ist, es braucht noch ein bisschen, dass die Fehler wirklich als, die sind deine Helfer, super, dass du den Fehler gemacht hast, weil daran kannst du jetzt lernen und ich glaube, das ziehen wir auch ins Arbeitsleben mit, richtig?
Auf jeden Fall. Ich habe immer mal wieder in verschiedenen Ländern und auf verschiedenen Kontinenten gefragt, was macht uns denn Deutsche aus? Also erstens war ich erstaunt, ich habe halt jetzt nur für Deutschland gefragt, ne? Aber erstmal war ich erstaunt, was für ein gutes Ansehen wir haben. Und ich würde auch behaupten, es überträgt sich auch aufs Dach. Also es ist total, kann man legitim, glaube ich, so sagen. Erstens ein guter Stand. Dann haben sie halt gesagt, das, was euch auszeichnet, ist Pünktlichkeit, Ordentlichkeit, Genauigkeit und TÜV-Standards. So, das waren so die Antworten, die ich bekommen habe. Mhm. Und das zeigt sehr schön, worin wir gut sind. Und ich glaube auch, dass es schwer ist, etwas zu verändern, worauf wir stolz sind. Ne? Wo wir auch sagen, da haben wir eine Kraft, wir sind gut in bestimmten Dingen, wir haben viele Erfahrungswerte, aber dadurch werden wir ein Stück weit gehemmt, an den einen oder anderen Stellen entweder mehr Fahrt aufzunehmen und mehr Fahrt aufzunehmen bedeutet häufig schneller oder mehr Fehler zu machen, weil es halt eben schneller gehen muss. Mhm. Aber diese Lernprozesse, die wir dadurch durchlaufen, die würden uns an den einen oder anderen Stellen gut tun und da sind wir noch nicht so unbedingt immer zu bereit. Also wenn ich bedenke, ich kenne das so von meinem Cousins, die sind in der Automobilindustrie tätig und der eine arbeitet seit Jahren an diesem einem winzigen Mühe beim Auto, was irgendwie noch verbessert werden. Dabei ist dieses Auto schon in dem Bereich eigentlich schon das Beste der Welt. Ne? Mhm. Und manchmal denke ich so, wir müssen einfach auch mal gucken, ist denn irgendwie dieses fahrende, auf der Straße fahrende Auto überhaupt das, was wir in der Zukunft noch brauchen oder produzieren werden? Sicherheit und gute Standards zu haben, das haben wir ja auch schon. Also hier einfach auch noch an den einen oder anderen Stellen mehr ins Risiko gehen, das finde ich gut, beziehungsweise das finde ich notwendig auch für uns im Weltvergleich.
Wie hast du denn Beispiele erlebt, wo lieber Fehler gemacht werden und wo man sagt, da ist es besonders ausgeprägt, dass es sozusagen, dass eine große Risikobereitschaft herrscht?
Also nirgendwo, wo ich jetzt, also ich habe jetzt gerade kein Beispiel, sagen wir mal so, aber wir haben an einigen Stellen, vor allem auch auf dem afrikanischen Kontinent, dieses, es funktioniert etwas nicht, Wir würden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, jetzt funktioniert es nicht, jetzt, was machen wir denn da? Und, ne? Und die holen sich von irgendwo unten nochmal, also ich erinnere mich, wir haben einen Workshop gegeben in Uganda und das Flipchart ging nicht. Ne? Und normalerweise würde man sagen, ja, okay, dann machen wir halt ohne Flipchart oder sowas. Ne? Und ohne irgendwie was zu sagen, ist der eine aufgestanden, kurz mal in einen anderen Raum gegangen, kam mit einem Draht, hat das verdrahtet und zack, war das alles gelöst. Das war, sah nicht schick aus oder so. Ne? Aber es diente seinem Zweck. Mhm. Und ich glaube, dieses einfach nochmal nachdenken, diese Smartness, ich sage ganz gerne Street Smartness dazu, dieses auch in diesem Arbeitskontext, im professionellen Kontext zu übertragen, das könnte gepaart mit so viel Qualität und so viel Erfahrung, die wir haben, eigentlich unschlagbar werden. Mhm. Ja? Mhm. Aber wir haben auch, also in den USA zum Beispiel, ist Scheitern gesellschaftlich viel anerkannter. Mhm. Es ist in Ordnung, es ist sogar, wenn du es zum Beispiel nicht machst, also nicht mal gescheitert bist oder nicht mal auf die Nase geflogen bist, dann ist es eher so, okay, wo hast du dein Learning her? Oder was ist das? Und hier ist es ja ganz, ganz im Gegenteil. Ne? Also möglichst dann auch da bleiben und erfolgreich und weiter, weiter, weiter. Und ich glaube, manchmal diese Erfahrung zu machen, ist nicht schön, aber das Lernen daraus. Und ich glaube, das könnten wir eigentlich gut. Deswegen weniger German Angst, was übrigens auch ein Begriff ist weltweit. Also das kennt man tatsächlich. Ah, the German Angst. Oh Mann, ey. Genau, also die ein bisschen weiter runter zu drosseln und mehr in die Proaktivität zu gehen, das hat sich schon an eigentlich allen Stellen, wo wir geguckt haben, gezeigt, dass eben Proaktivität, Fehlertoleranz, Lernen und Wissen teilen, große, große Treiber sind für eben auch erfolgreiche UnternehmerInnen.
Cool, cool. Super wertvolle Inputs. Ein letzter Punkt, den habe ich mir noch notiert, der da vielleicht auch gut dazu passt, ist so das Growth Mindset, dieses, wir sind noch nicht fertig, wir dürfen uns noch entwickeln und auch den Spielraum sehen. Gibt es da ein Beispiel, wo du das besonders anschaulich empfunden hast?
Mhm. Ich denke da, also ganz viele. Ich müsste, also überall irgendwie, wenn ich so auf die Weltkarte gucke, da hüpfe ich gerade so gedanklich. Ich nehme mal einfach aus Südafrika Specno, das ist ein IT-Unternehmen. Und die haben deswegen so Growth Mindset bewiesen. Ich beziehe mich übrigens auf das Verständnis nach Carol Dweck beim Growth Mindset. Die unterscheidet ja zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Und beim Growth Mindset ist es nicht so, dass wir nur Growth Mindset haben oder nur Fixed Mindset. Aber Menschen mit ausgeprägtem Growth Mindset, wenn sie Herausforderungen sehen, sagen sie, wow, okay, was kann ich daraus lernen? Ne? Ich gehe da rein, ich probiere das aus. Während Fixed-Mindset-Leute dann eher sagen, ich glaube, da bin ich dann mal vorsichtig oder probiere es nicht aus. Ich bleibe eben, ne? Schuster, bleib bei deinen Leisten. So nach, also. Bei Specno ist es so gewesen, dass die jedes Jahr ihre Firmenwerte, also die haben Firmenwerte erarbeitet und sich jedes Jahr zwei Firmenwerte nochmal ganz genau angucken und diese tatsächlich dann auch wirklich challengen, ne? Und zu gucken, gibt eigentlich dieser Wert, den wir in diesem Unternehmen haben, ist der eigentlich lebbar mit den Menschen, die wir hier im Unternehmen haben? Was verstehen diese Menschen zum Beispiel unter, also die haben ein Wert von ihnen waren extreme ambitious zum Beispiel. Ne? Also Ambition zu haben, ambitioniert zu sein. Und da haben sie halt geguckt, in was für einer Phase von unserem Unternehmen befinden wir uns. Ist Ambition eigentlich gerade das Richtige? Was verstehen die Leute unter Ambition? Was bedeutet ambitioniert sein im Unternehmen? Und das ist jedes Mal, gehen sie an diese Grundpfeiler dran. Und an Grundpfeiler dran zu gehen, das erfordert schon so, Okay, wir gehen jetzt mal gucken, was dabei rumkommt. Und vielleicht, ne, müssen wir einfach nochmal richtig dran hart arbeiten. Aber was dazu führt, dass halt erstens diese Unstetigkeit, die wir ja eh immer haben, nicht nur im Leben, sondern vor allem auch in der Arbeitswelt, immer wieder auch erlebbar wird für die Mitarbeitenden auf eine geschützte, also in einem geschützten Raum. Mhm. Zudem können sie halt immer wieder auch selber sagen, so, wofür steht dieses Unternehmen oder das, was ich in diesem Unternehmen tue, ne? Wofür steht das und wie kann ich eben auch meine Werte kommunizierbar machen im Unternehmen? Und das sind so Aspekte, die vor allem diesen Herausforderungsgedanken immer wieder einfach ja, aufgreifen. Und ich vermute auch, dass das einfach auch wie so ein Muskel ist. Je häufiger ich das mache und merke, okay, es bringt mir was, ich komme weiter, vielleicht nicht an allen Themen oder nicht an allen Punkten, aber an manchen Stellen komme ich weiter und lerne daraus. Das ist eben eine ganz tolle Sache. Und die haben sogar letztendlich daraus, aus dieser Challenge, und das zeigt auch wieder nochmal das Growth Mindset, haben sie eben auch immer wieder Challenges abgeleitet. Also das heißt, sie haben immer wieder alle 2 Monate so Challenges, die sie sich unternehmensweit setzen, entweder intern oder sie machen daraus eine Aktion, auch für außerhalb des Unternehmens, so dass sie halt konstant, aber in einem Schutzrahmen oder in einem absehbaren Rahmen eben ihren Herausforderungen begegnen können. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, das auch auf verschiedenen Ebenen zu machen, ne? Auch gerade wenn es im Unternehmen ist. Also bei Personal Branding sowieso, ich muss ja wissen, wofür ich stehen will, was ich antreiben möchte. Ne? Aber dieses immer wieder auch zu hinterfragen und auch den Raum zu geben, vielleicht an den einen oder anderen Stellen bestimmte Sachen entweder ein bisschen zu verändern oder sich neu zu erfinden, ist, glaube ich, ganz wichtig, diesen Mut zu haben und dann auch zu sagen, jetzt geht's weiter. Und das verstehe ich an der Stelle unter Growth Mindset.
Wunderbar, wunderbar. Wunderbares Beispiel für, ich glaube, Challenge ist da ein super Ausgriff, dass ich da so in die Eigen-Challenge gebe und dass ich es regelmäßig und in einem geschützten Raum mache, so wie du das sagst, weil es eben keine Veränderung von außen ist, die dich attackiert, sondern du sozusagen ein bisschen simulierst und dich ab den aktuellen Stand bringst. Und ich glaube, das ist auch gerade, was wir, das passt wunderbar zusammen, was wir so besprochen haben, weil wir ja gerade alle erleben, dass sich die äußeren Umstände verändern, dass halt die eine oder andere Krise oder multiple Krisen auf uns einwirken. Und wenn man da vorher schon sozusagen aktiv ist und partizipiert hat und geschaut hat, wo dein Entwicklungspotenzial ist, dann wird man nicht mehr so völlig überrascht, sondern kann es vielleicht schon absehen. Anna, ich danke dir viele Male, dass du uns deinen Einblick mit uns teilst. An der Stelle nochmal ein Lesetipp an alle, die da alle Prinzipien nachlesen wollen und da die umfassende Version lesen wollen. Abschlussfrage. Du hast rund um die Welt gearbeitet. Wo ist denn dein Lieblingsarbeitsplatz? Wo würdest denn du gern länger nochmal arbeiten?
Oh. Geht nur ein Land?
Ja, ich muss dich festlegen.
Okay, dann sage ich, ich würde gerne in Kapstadt in Südafrika wieder arbeiten. Das hat mir sehr gut gefallen dort. Also Menschen, Landschaft, Kultur. Für mich müssen immer diese 3 Sachen irgendwie stimmen. Also ne, landschaftlich, ich kann da schnell weg, kann da irgendwie wandern gehen. Es gibt gute Weine, ist auch eine schöne Sache. Menschen, es ist Kultur voll. Also genau, dann würde meine Wahl auf Kapstadt in Südafrika
fallen. Cool. Macht da Lust, auch mal näher hinzuschauen. Nochmal herzlichen Dank.
Und sehr gerne, vielen Dank.
Ich hoffe, bis bald.
Ja, sehr gerne, Wolfgang. Bis dahin, mach's gut.
Tschüss.